SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Sabine Hackländer. Guten Abend. Und das sind unsere Themen. EU-Ukraine-Gipfel. Brüsseler Spitzenpolitiker sind zu Gesprächen nach Kiew gereist. Dazu auch gleich das SWR 2 Tagesgespräch mit dem grünen Politiker Anton Hofreiter. Militärhilfe für die Ukraine. Die Bundesregierung genehmigt die Ausfuhr weiterer Kampfpanzer und gegen den weiteren Ausbau von Autobahnen. Fridays for Future hat heute wieder bundesweit demonstriert. Wir sprechen mit einer Freiburger Aktivistin. Es ist eine Demonstration von Einigkeit und Solidarität. Die Reise der 16 EU-Kommissarinnen und Kommissare nach Kiew, wo heute der EU-Ukraine-Gipfel ungeachtet von Luftalarmen und widrigen Umständen stattfindet. Im Gepäck hatte Kommissionschefin von der Leyen neben Energiesparlampen und einem weiteren Sanktionspaket gegen Russland allerdings auch die enttäuschende Nachricht, dass es eine EU-Mitgliedschaft für das Land binnen 2 Jahre nicht geben wird. Verhandlungen aber schon, auch wenn dies letztlich für die Kiewer Regierung nicht allzu überraschend gewesen sein dürfte. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Zelensky ihre Unterstützung für Aufnahmen von Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr signalisiert. Man werde die Ukraine so lange unterstützen wie nötig und sei von Russland nicht eingeschüchtert, so Ratspräsident Charles Michel. Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union. Das ukrainische Volk hat sich klar für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entschieden. Und auch wir in der EU haben eine klare Entscheidung getroffen. Ihre Zukunft liegt bei uns in unserer gemeinsamen Europäischen Union. Euer Schicksal ist unser Schicksal.
Your destiny is our destiny.
Für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen benötigt es jedoch eine einstimmige Entscheidung der EU-Mitgliedstaaten. Präsident Zelensky zeigte sich in Kiew zuversichtlich, dass Beitrittsverhandlungen noch in diesem Jahr beginnen könnten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hingegen wollte sich nicht auf einen konkreten Zeitplan festlegen.
There are no rigid timelines.
Es gibt keine starren Zeitvorgaben, aber es gibt Ziele, die man erreichen muss. Reformen zum Beispiel, um die Situation im Kandidatenland zu verbessern, um dann die Beitrittsverhandlungen und den Beitritt selbst zu erreichen. 7 konkrete Reformforderungen der EU muss die Ukraine erfüllen. Diese beziehen sich auf Reformen des Justizsystems und verschiedene Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung. Bisher hat die Ukraine noch bei keinem dieser Punkte die vollständigen Forderungen der EU umsetzen können. Präsident Zelensky forderte zudem Raketen mit größerer Reichweite und weitere Sanktionen gegen Russland. Die EU will ein 10. Sanktionspaket zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf den Weg bringen. Es soll vor allem bisherige Schlupflöcher schließen. So wolle man unter anderem auf Hightech-Produkte abzielen, die für die Produktion von Drohnen verwendet werden.
Die Ukraine will also in die Europäische Union aufgenommen werden. Über die Beitrittsperspektiven der Ukraine spreche ich jetzt im SWR 2 Tagesgespräch mit dem grünen Politiker Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag. Herr Hofreiter, Sie haben heute Morgen bereits in einem Interview erklärt, ein Beitritt der Ukraine in Kriegszeiten sei kaum vorstellbar. Ein Zeitraum von 5, 6 oder 6 Jahren aber schon. Ist das angesichts der aktuellen Situation und der Aufgaben, die das Land für einen EU-Beitritt zu bewältigen hat, tatsächlich realistisch?
5 bis 6 Jahre ist sehr ehrgeizig. Die Ukraine hat ja erklärt, es in 2 Jahren schaffen zu wollen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber es darf halt auch nicht passieren, wie bei den Staaten des Westbalkans, dass sich über Jahre und Jahre und Jahre verzögert und das dann am Ende dazu führt, dass die Staaten ihre Bemühungen um mehr Rechtsstaatlichkeit und Kampf gegen die Korruption aufgeben.
Würden Sie denn sagen, die EU hat gegenüber der Ukraine eine besondere moralische Verpflichtung, weshalb dann auch ein EU-Beitritt schneller als bei anderen Kandidaten vollzogen werden sollte?
Ich würde sagen, es gibt von Europa eine besondere moralische Verpflichtung gegenüber der Ukraine, aber man sollte trotzdem auf keinen Fall Abstriche machen bei Korruption, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Die Ukraine ist ein besonders großes Land, deswegen muss man sich da intensiv kümmern, weil sie nochmal eine ganz andere Auswirkung auf den Binnenmarkt innerhalb der Europäischen Union hat. Aber ich bin insgesamt der Meinung, dass die Erweiterungspolitik der Europäischen Union wieder mehr Schwung braucht, nämlich sonst kommt es noch verstärkt zu solchen Situationen, wie man es zum Beispiel zwischen Kosovo und Serbien gesehen hat, wo die Europäische Union und die Mitgliedstaaten auch nicht genug getan haben.
Ich muss aber trotzdem nochmal nachfragen, worin besteht dann genau unsere moralische Verpflichtung gegenüber der Ukraine in Bezug auf die Beitrittsgespräche?
Unsere moralische Verpflichtung gegenüber der Ukraine besteht darin, dass die Ukraine gerade ganz Europa verteidigt, dass die Ukraine gerade Demokratie und Freiheit für alle europäischen Staaten verteidigt. Aber wie ich schon sagte, es darf trotzdem keine Absprüche geben bei Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und Demokratie.
Wie einig ist die EU in der Frage einer ukrainischen EU-Mitgliedschaft? Frankreichs Staatspräsident Macron hat ja zum Beispiel kürzlich geäußert, dass der Beitritt wohl eher eine Sache von Jahrzehnten sei.
Die EU ist generell bei Erweiterungsfragen nicht mehr so einig wie in der Vergangenheit und sie ist es auch nicht bei der Ukraine. Es gibt allerdings in der Hinsicht Hoffnung, dass die Staaten, die am stärksten wollen, dass die Ukraine Mitglied wird, bisher die Staaten waren, die Reformen in der EU eher blockiert haben, die EU erweiterungsfähig machen. Und die Staaten, die eher für Reformen sind, sind jetzt eher die Ukraine skeptischeren. Und man könnte da, und da deutet auch manches darauf hin, ein gutes Paket schnüren zwischen EU-Erweiterung plus einzelnen Reformen, um die EU flexibler zu machen. Sprich, es geht da ums Veto.
Welche Bedeutung messen Sie dem heutigen EU-Ukraine-Gipfel bei? Ist es ein tatsächlicher Startschuss für Beitrittsgespräche oder einfach nur die große Geste, auch angesichts des Krieges?
Es ist kein Startschuss für formale Beitrittsgespräche. Es ist allerdings ein wichtiger weiterer Schritt und auch das Konkrete ist von großer Bedeutung, nämlich dass der Ukraine entsprechende finanzielle Hilfen weiter gewährleistet werden, dass die Ausbildung ukrainischer Soldaten nochmal um 15.000 erhöht wird. Das ist einfach von der Ukraine gerade von ganz großer Bedeutung. Auch die Zusagen zur Reparatur des Stromnetzes und die konkrete Unterstützung dabei, das hilft ihnen einfach im Moment ganz konkret.
Schauen wir mal auf die Rolle Deutschlands. Polens Ministerpräsident Morawiecki hat gestern gesagt, die Bundesregierung verspiele mit ihrer Ukraine-Politik Vertrauen in Europa. Der Kanzler positioniere sich nicht genug. Können Sie diese Kritik nachvollziehen, auch vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung jetzt ja auch noch zusätzlich zu den Leopard 2-Panzern nun den Export von Panzern des Typs Leopard 1 freigegeben hat?
Ich kann die Kritik in der Hinsicht nachvollziehen, als das bei uns immer ein großes Gewürge ist und erst nach massivem Druck etwas passiert. Aber objektiv sind wir, wenn es um die Gesamtunterstützung geht, das zweite Land hinter der USA. Und wenn es um die militärische Unterstützung geht, nach USA und Großbritannien Nummer 3. Deshalb objektiv machen wir viel. Aber es ist halt oft zu zögerlich und es dauert zu lang. Es wäre bereits vor einem halben Jahr sinnvoll gewesen, Leopard zu liefern. Dann wäre sozusagen der Druck auf die Ukraine wahrscheinlich jetzt etwas geringer, also der militärische Druck.
Wie wichtig ist diese Zusage für die Leopard 1-Panzer, die heute gekommen ist?
Die Zusage ist von großer Bedeutung, weil nämlich die Ukraine einfach weiter massiv von Russland angegriffen wird.
Der Grünen-Politiker und Vorsitzende des Bundestags-Europaausschusses Anton Hofreiter im SWR2-Tagesgespräch. Und wir bleiben bei den Waffenlieferungen. Die Bundesregierung hat also eine Exportgenehmigung für Kampfpanzer des Typs Leopard 1 in die Ukraine erteilt. Die Bestätigung kam heute von Regierungssprecher Hebestreit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Berlin-Korrespondent Mario Kubina berichtet.
Auslöser für die Nachfragen war ein Bericht der Süddeutschen Zeitung. Demnach wollen der Rüstungskonzern Rheinmetall und die Flensburger Fahrzeugbaugesellschaft Dutzende Leopard 1 Panzer aufbereiten, um sie in die Ukraine zu schicken. Allerdings gäbe es noch Probleme bei der Beschaffung von Munition. Der Leopard 1 wurde bis Mitte der 80er für die Bundeswehr produziert. Die Truppe hat ihn aber vor 20 Jahren ausgemustert. Arne Kollatz vom Verteidigungsministerium machte heute deutlich, dass der Leopard 1 in etwa aus der gleichen Gerätegeneration stamme wie die Panzer aus Sowjetzeiten, die gerade im Ukraine-Krieg eingesetzt werden.
Das ist also schon etwas, was sich annähernd vergleichen lässt, aber er im Vergleich zum Leopard 2, gerade in den moderneren Varianten, natürlich am Gefechtswert überhaupt nicht Schritt halten kann.
Trotzdem hat die ukrainische Regierung Interesse auch an Leopard 1-Panzern bekundet. Entsprechend positiv die Reaktion des ukrainischen Botschafters in Berlin. Oleksiy Makeyev sieht in der Ausfuhrgenehmigung ein wichtiges Zeichen, dass die sogenannte Panzerkoalition des Westens stärker werde. Moskau hatte schon auf die vorangegangene Panzerentscheidung mit neuen Drohungen reagiert. Wladimir Putin äußerte sich bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Siegs über die Truppen des NS-Regimes in der Schlacht von Stalingrad. Heute würden wieder deutsche Panzer sein Land bedrohen, so der russische Präsident. Eine Darstellung, die der Sprecher der Bundesregierung zurückgewiesen hat.
Es reiht sich ein in eine ganze Reihe von abstrusen historischen Vergleichen, die immer wieder als Rechtfertigung des russischen Überfalls auf die Ukraine herangezogen werden und sie entlarven sich selbst.
Schließlich gehe es darum, auf einen Angriffskrieg zu reagieren. Deutschland unterstütze die Ukraine in ihrem Abwehrkampf, sei aber nicht am Krieg beteiligt. Und das sei sicher auch dem russischen Präsidenten klar, sagt Hebestreit.
SWR2 aktuell, die Zeit 18.16 Uhr. Seit gestern ist nun raus, was schon länger geahnt worden war. Bundesinnenministerin Nancy Faeser bewirbt sich in Hessen um das Amt der Ministerpräsidentin. Am Nachmittag hat sie die Kandidatur offiziell bekannt gegeben.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bewerbe mich um das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen. Ich werde gleich den Gremien ein entsprechendes Angebot machen. Meine Heimat ist Hessen, hier bin ich verwurzelt. Ich bin hier aufgewachsen in Hessen, meine Familie lebt in Hessen und ich möchte gerne, dass dieses Bundesland moderner, stärker und sozialer gestaltet wird. Deswegen trete ich an. Für mich ist Hessen Herzensangelegenheit.
Der Plan der SPD-Politikerin sieht so aus, dass sie während des Wahlkampfs Bundesinnenministerin bleibt und nur im Falle eines Wahlsiegs nach Wiesbaden wechselt. Dieses Arrangement erntete allerdings heute teils heftige Kritik. Erstens handele es sich um eine halbherzige Entscheidung und zweitens sei der Wahlkampf nicht mit dem Amt der Innenministerin vereinbar. Wie stimmig sind diese Argumente? Berlin-Korrespondentin Sabine Henkel kommentiert.
Nancy Faeser steht jetzt unter besonderer Beobachtung. Ausgerechnet die Bundesinnenministerin gilt als Verdachtsfall. Verdächtig, ihren Job nur halbherzig ausüben zu können und zu wollen. Zu Recht? Ja. Und trotzdem tut sie das Richtige. Sie will Ministerpräsidentin werden und wenn das nicht klappt, Bundesinnenministerin bleiben. Deshalb gibt sie das Amt für den Wahlkampf nicht auf. Warum auch? Weil beides nicht vereinbar ist? Doch, das ist es. Das war es für andere ja auch. Armin Laschet wollte Kanzler werden und machte Wahlkampf als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Und Olaf Scholz ist seinerzeit als Finanzminister nicht zurückgetreten, um Fulltime-Wahlkämpfer fürs Kanzleramt zu sein. Franziska Giffey machte ihre Kandidatur als regierende Bürgermeisterin für Berlin bekannt, als sie Familienministerin war. Der Aufschrei blieb aus. Ja, das Familienministerium ist vielleicht nicht so fordernd wie das Innenministerium, aber wichtig ist es dennoch. Und soll Faeser jetzt allen Ernstes das Ministerium aufgeben, damit da jemand anderes ganz von vorne anfängt? Dann wäre ja nichts gewonnen. Nein, Faeser ist erfahren genug, um zu wissen, was da auf sie zukommt. Sie war 18 Jahre Abgeordnete im Hessischen Landtag, hat 2 Jahre die SPD-Fraktion in Wiesbaden geführt und ist noch heute Vorsitzende der Hessen-SPD. Also von daher natürliche Spitzenkandidatin. Dass sie dahin nur zurückgehen will, wenn sie Ministerpräsidentin wird, darf man ihr nicht verübeln. Hier alles hinwerfen, um am Ende wieder auf der Oppositionsbank zu sitzen? Wenn das grundsätzlich als Voraussetzung gilt, wer will dann noch Kandidat oder Kandidatin werden? Erfahrene Spitzenleute sicher nicht. Faeser weiß, dass sie ihr Ministerium jetzt besonders gut führen muss. Sie darf nichts aus dem Blick verlieren und muss ihre Arbeit konsequent fortsetzen. Die SPD in Hessen wird Faeser ein großes Team beiseite stellen, das für sie die Klinken putzt. Sie werden Flyer verteilen und mit einer bekannten Bundespolitikerin werben. Seht her, diese Frau hat es zu was gebracht. Die erste Frau, die das Bundesinnenministerium führt, die Terrorismus bekämpft, Einwanderung steuert, gegen Rechtsextremismus vorgeht. Das kann funktionieren. Bundespolitik spielt schließlich bei beinahe jeder Landtagswahl eine wichtige Rolle. Aber Norbert Röttgen, warnen viele, Ja, er ist damals gescheitert, aber nicht, weil er als Bundesumweltminister in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident werden wollte, sondern weil die Menschen an Rhein und Ruhr mit ihm nicht viel anfangen konnten. Muttis Klügster, der Intellektuelle in Merkels Kabinett, hatte keine Bodenhaftung. Am Ende war sein desaströses Wahlergebnis sein Aus. Auch Faeser wird letztlich am Wahlergebnis gemessen. Sie muss als Herausforderin nicht als Erste durchs Ziel gehen, aber einen Röttgen-Score sollte sie besser nicht hinlegen. Entscheiden werden das die Wähler und Wählerinnen in Hessen. Und die werden Faeser bis zum 8. Oktober sehr genau beobachten.
Berlin-Korrespondentin Sabine Henke kommentierte. Es ist Freitag, also wieder Zeit für die Klimabewegung Fridays for Future auf die Straße zu gehen. Heute wollten die Aktivisten in mehreren Städten gegen den Ausbau von Autobahnen protestieren. Darunter Berlin, München, Köln, Stuttgart und auch Freiburg, wo ich am Nachmittag die Fridays for Future-Sprecherin Jule Pehns erreicht habe. Frau Pehns, haben Sie schon einen Überblick, wie viele Menschen sich an den Demonstrationen heute beteiligt haben?
Es gab auf jeden Fall deutschlandweit mehrere Aktionen in ganz vielen verschiedenen Städten. Heute in Freiburg waren es sicherlich auch einige hundert. Offizielle Zahlen, wie viele es deutschlandweit haben wir aber leider noch nicht.
Die heutigen Proteste konzentrieren sich ja, wie gesagt, darauf, dass Straßenprojekte wie der Ausbau von Autobahnen mithilfe eines beschleunigten Verfahrens realisiert werden könnten. So jedenfalls der Plan von Verkehrsminister Wissing. Erklären Sie uns nochmal, warum das Ihrer Ansicht nach nicht passieren darf.
Die Klimaziele für Deutschland sind ganz klar und sind auf die einzelnen Sektoren aufgeteilt. Der Verkehrssektor hinkt sowieso schon seinen einzelnen Emissionsbudgets hinterher und übertrifft seine Klimaziele jährlich jedes Mal. Jetzt haben wir neue Autobahnprojekte, die nichts mit Klimaschutz zu tun haben, die nur neue klimaschädliche Infrastruktur bilden, und Geld wird an falsche Stellen gesteckt. Anstelle von Autobahnprojekten brauchen wir jetzt eher einen Ausbau von öffentlichem Nahverkehr, von sauberen Antrieben, aber gleichzeitig eben auch zugänglichen Fernverkehr, um eine wirkliche gerechte Mobilitätswende hinzukriegen und damit eben unsere internationalen Verpflichtungen einzuhalten.
Geht es Ihnen bei Ihrem Protest denn nur um die Neu- und Ausbauprojekte von Straßen und Autobahnen oder kritisieren Sie auch Instandhaltungsarbeiten, zum Beispiel von Brücken oder auch ganzen Autobahnabschnitten?
Nee, die Instandhaltungsarbeiten kritisieren wir natürlich nicht. Das hat ja auch etwas mit Sicherheit von Individuen zu tun, dass zum Beispiel Brücken renoviert werden, die einsturzgefährdet sind. Aber eben diese Neubauten, die passen einfach nicht mehr in eine zeitgemäße Klimapolitik und die dürfen nicht genehmigt werden.
Fridays for Future fordert jetzt ja ein Autobahnmoratorium und den radikalen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, wie Sie es jetzt gerade eben skizziert haben. Mhm. Wie zuversichtlich sind Sie, dass dies zumindest in Ansätzen nun möglicherweise mit dem 49-Euro-Ticket umgesetzt werden kann?
Ich glaube, dass durch gesellschaftlichen Druck, den wir eben schaffen können, und Menschen, die sich gegen eine klimaschädliche Politik stellen, man ganz schön viel erreichen kann. Und dass gerade auch man einer FDP aufzeigen muss, dass die Politik, die sie tun, nicht weiter Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und deswegen glaube ich auch, dass das auf jeden Fall ansatzweise hinzukriegen ist. Und da muss man auch die Forderungen radikaler stellen, als sie momentan ansatzweise in der Politik diskutiert werden. Ein 49-Euro-Ticket beispielsweise ist nicht, was man unter zugänglichen und gerechten Mobilitätsstrategien versteht, sondern es braucht ein 9-Euro-Ticket oder kostenlosen Nahverkehr, der wirklich allen Menschen ihr Grundrecht auf Mobilität zuspricht.
Sie sagen, man müsse das der FDP und insbesondere Verkehrsminister Wissing aufzeigen. Inwieweit sind Sie oder sind Sie im Gespräch als Fridays for Future mit dem Verkehrsminister, mit der FDP darüber, oder gibt es da überhaupt keine Kommunikation?
Also soweit ich weiß, haben bis jetzt noch keine Gespräche stattgefunden. Natürlich, wenn Volker Wissing auf uns zukommt, dann sind wir da gesprächsbereit. Für uns ist aber auch gleichzeitig klar, dass wir nicht in einer nur bittenden Position sind, sondern wir sind in einer Position, die die Klimakrise aufhalten will und die auch politische Entscheidungen mit Druck erreichen will.
Vielen Dank, Jule Peens, Fridays for Future-Aktivistin aus Freiburg. Und die Klimaschutzziele einhalten, das will auch die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg. Konkret heißt das, bis 2040 komplett klimaneutral zu werden. Erst am Mittwoch hatte der Landtag das neue Klimaschutzgesetz beschlossen. Dafür wurde schon in den letzten Wochen ein ganzes Bündel an Maßnahmen erarbeitet, das bisher allerdings noch unter Verschluss gehalten wird. Es soll am 14. Februar beschlossen werden und liegt dem SWR bereits exklusiv vor. Henning Otte aus der Redaktion Landespolitik. Was steht denn genau drin?
Das Register ist erstmal ein Sammelsurium vieler bereits bekannter oder schon eingeleiteter Maßnahmen. So steht zum Beispiel drin, dass das Finanzministerium nun endlich seine 9000 landeseigenen Gebäude energetisch sanieren will. Oder das Innenministerium verspricht, bei der Polizei, wenn denn möglich, auf Elektroautos umzustellen. Aber es gibt eben auch viel Kleinteiliges. So hat das Kultusministerium reingeschrieben, dass seine Mitarbeiter für Dienstgänge 3 Pedelecs benutzen können.
So, das betrifft jetzt die Ministerien. Was müssen denn die Kommunen leisten?
Die Kommunen sind die zentralen Player, damit die Energiewende überhaupt vorankommt. Sie müssen Flächen für Windräder ausweisen, ihre eigenen Gebäude mit Solaranlagen ausstatten und außerdem sollen sie dafür sorgen, dass klimafreundlicher geheizt wird, zum Beispiel mit Solarthermie oder Wärmepumpen. Eine weitere Aufgabe ist der Müll. Die Stadt- und Landkreise sollen sich nämlich darum kümmern, dass weniger Bioabfälle im Hausmüll landen. Bis 2030 soll der Anteil halbiert werden.
Wie schätzen Sie jetzt dieses Register ein? Ist das der große Wurf?
Naja, das Register ist jetzt erstmal eine Art Hausaufgabenheft. Die einzelnen Ministerien sind dafür verantwortlich, dass es in ihrem Bereich eben auch vorangeht. Lassen Sie es schleifen, wird Ihnen allerdings der neue Klimasachverständigenrat auf die Finger hauen. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass es eben viele Zweifel daran gibt, ob die Klimaziele auch wirklich realistisch sind. Denn für vieles ist das Land gar nicht zuständig. Zum Beispiel über die Zukunft der Atomkraft entscheidet der Bund. Von daher muss man sagen, hat das Land hier nur einen eingeschränkten Instrumentenkasten.
Informationen aus Stuttgart von Henning Otte aus der Redaktion Landespolitik. Ein riesiger Ballon, der derzeit über Nordamerika schwebt, hat dem US-Militär in den letzten Tagen einiges Kopfzerbrechen bereitet. Entdeckt wurde das mondähnliche Gefährt bereits Mitte der Woche im US-Bundesstaat Montana. Seitdem war es argwöhnisch beäugt und verfolgt worden. Dabei war schon früh gemutmaßt worden, dass es sich um einen chinesischen Spionageballon handeln soll. Dass der Ballon aus China kommt, scheint sich nun zu bestätigen. Nach anfänglichem Leugnen hat die chinesische Regierung nun ganz offiziell ihr Bedauern über das Eindringen des Ballons in den US-amerikanischen Luftraum zum Ausdruck gebracht. Er soll aber angeblich nur der Forschung und Wetterbeobachtung dienen. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Im Internet, in sozialen Medien, in US-Fernsehsendern, überall ist er in etwas verwackelten, zittrigen Aufnahmen zu sehen. Der weiße chinesische Ballon am wolkenlosen Himmel über dem US-Bundesstaat Montana. Chase Doak aus der Stadt Billings hat den Ballon als einer der ersten Augenzeugen gefilmt.
I was looking out the window like I normally do and I just happened to spot it out of the corner of my eye.
Ich habe aus dem Fenster geschaut und ihn im Augenwinkel gesehen, erzählte er im lokalen NBC-Fernsehen. Ich dachte erst, es ist ein Stern, aber dann dachte ich mir, unmöglich, es ist hellichter Tag und das ist zu groß für einen Stern. Es war wirklich einfach verrückt.
It was just really crazy.
Das US-Verteidigungsministerium hat den Ballon nach eigenen Angaben seit Mittwoch im Visier. Am späten Donnerstagabend Ortszeit telefonische Pressekonferenz.
It's currently traveling at an altitude well above commercial air traffic and does not present a military or physical threat to people on the ground.
Der Ballon fliegt derzeit deutlich oberhalb der Höhe des Luftverkehrs und stellt keine militärische oder physische Gefahr für Menschen am Boden dar, so Pentagon-Sprecher Pat Ryder. Ähnliche Ballonbeobachtungen hat es in den vergangenen Jahren bereits mehrfach gegeben, ergänzte Ryder.
Instances of this kind of balloon activity have been observed previously over the past several years.
Ziel des Ballons sei ganz klar Spionage, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium weiter. Sein aktueller Weg führe den Ballon auch über sensible Stützpunkte der US-Luftwaffe. Im US-Bundesstaat Montana lagern unter anderem Raketen, die mit Atomsprengköpfen bestückt sind. Gleichzeitig hieß es aus dem Pentagon, dass der Ballon im Vergleich zu Satelliten, die auch China betreibe, nur eingeschränkte Fähigkeiten habe. Das US-Militär habe sich gegen einen Abschuss des Ballons entschieden, um Menschen am Boden nicht durch herabfallende Teile in Gefahr zu bringen. Der aus China stammende Ballon sorgt auch deshalb für Aufregung, weil US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag nach China fliegen wollte. Es wäre die erste China-Reise eines US-Außenministers seit Oktober 2018. Inzwischen wurde die Reise nach Angaben aus US-Regierungskreisen verschoben.